Ja, und weiter geht's in der folgenden Stunde mit dem Blick in die Woche oder besser mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Ihr hört also die besten Beiträge der Tagesinfosendung der vergangenen Woche und dies heute und in nächster Zukunft samstags immer von 13 bis 14 Uhr und nicht mehr von 12 bis 13 Uhr, da es nämlich eine Programmänderung für den Samstag gibt. Um 10 Uhr beginnt samstags die Wiederholung des Freitagsinfos und alle darauffolgenden Stunden bis 14 Uhr hört ihr dann eine Stunde später die Samstagssendung. Hinter Mond fällt im Moment aus und der Blick in die Woche wird im Zuge dieser Programmänderung montags von 10 bis 11 Uhr wiederholt. Okay, und was gibt es jetzt in der folgenden Stunde? Erstmal zum heutigen Welternährungstag oder man sollte eigentlich sagen dem dritte Welthungertag. Ein Beitrag von der vor 12 Tagen gelaufen ist und zwar nicht im Info, aber in der Global 3000 Sendung zum Thema Macht der Konzerne über die Nahrungsmittel dieser Welt, am Beispiel bio- und gentechnologisch hergestellter Nahrungsmittel. Dann geht es weiter mit einem Beitrag des Dienstagsinfos zu den Haarrissen in Fessenheim. Im Fraueninfo am Mittwoch wurde über die Eremitierungsveranstaltung von dem Professor Hillemann, das ist ein berühmt-berüchtigter Freiburger Gynäkologe, darüber wurde berichtet am Mittwoch. Das Donnerstagsinfo befasste sich mit der Miet- und Wohnungssituation in Ostberlin und berichtete über einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim in Gundelfingen. Und eines der Themen des Freitagsinfo war die erstmals geglückte Kernfusion. Und das Freitagsinfo führte darum ein Interview mit dem Öko-Institut Darmstadt. Und wenn ich mit dem Kassetten hin- und herspulen schnell zu Rande komme, passen diese Beiträge auch in die verbleibenden 55 Minuten rein. Und jetzt geht's gleich los mit dem ersten Beitrag zum Thema Macht der Konzerne.
Essen aus dem Genlabor?
Natürlich nicht.
Im Oktober diesen Jahres ist sie angelaufen, die Informationskampagne Essen aus dem Genlabor. Natürlich nicht. Sie richtet sich an die bundesdeutschen Nahrungsmittelverbraucher und Verbraucherinnen, an die Beschäftigten der nahrungsmittelherstellenden Betriebe, an die Beschäftigten der nahrungsmittelverpackenden Betriebe sowie an die in der Landwirtschaft arbeitenden Bauern und Bäuerinnen. Gefordert wird die Entwicklung und die Herstellung, den Anbau und Vertrieb sowie den Kauf und Verzehr von gentechnisch produzierten Nahrungsmitteln zu verweigern. Stattdessen wird von den Nahrungsmittelherstellern und von der Bundesregierung gefordert, die Forschungsgelder, die für die Entwicklung der Gentechnahrung ausgegeben werden, zur Förderung des Ökolandbaus und einer umwelt-, gesundheits- und sozialverträglichen Nahrungsmittelherstellung einzusetzen. Es ist keine Zukunftsvision mehr. Die ersten gentechnisch hergestellten Nahrungsmittel sind bereits in den Regalen der Supermärkte. In Großbritannien, in Dänemark, in der Schweiz, in diesen Ländern auf jeden Fall. Ob es sie hier schon zum Beispiel im Schrottlieb gibt, das soll niemand so genau wissen. Wenn wir heute noch nicht in diesen Genuss kommen, dann morgen sicherlich. EG92 macht's möglich. Die Biorevolution, ausgerufen von internationalen Agrarforschungsinstituten, wird aber nicht nur den europäischen Markt, sondern den Weltmarkt verändern. Die Lehren, die aus der sogenannten grünen Revolution der 60er Jahre gezogen werden mussten, lassen die katastrophalen Folgen der Biorevolution für die Trikotländer größtenteils vorhersehen. Das Thema Bio-Gentechnologie und Nahrungsmittel ist ziemlich umfangreich und komplex. Heute soll es deshalb um einen Aspekt gehen, nämlich um einige Auswirkungen der bio- und gentechnologischen Lebensmittelherstellung auf die Trikotländer. Die Befürworter dieser neuen Lebensmitteltechnologien geraten geradezu in Schwärmen, wenn sie die Möglichkeiten der Biorevolution aufführen. Die landwirtschaftlichen Erträge könnten durch die Gentechnologie immens gesteigert werden, Nutzpflanzen könnten auf wenig fruchtbaren Böden gedeihen, Superpflanzen sollen ihren Dünger und ihre Pestizide selbst herstellen können, der Bedarf an schädlichen Agrarchemikalien könne so verringert werden und so weiter. Die Gen- und Biotechnologen sind also fest entschlossen, das Hungerproblem aus der Welt zu schaffen. Endlos scheinen die Vorteile zu sein, insbesondere für die Landwirtschaft der sogenannten Entwicklungsländer. Die sind darauf angewiesen, mehr Nahrungsmittel zu produzieren und weniger Agrarchemikalien zu importieren. Bevor ich nun ausführe, wer einen Vorteil aus der Biogen-Agrartechnologie zieht, na, wer wird das wohl sein? Einen kleinen erläuterten Exkurs in die Begriffe Bio- und Gentechnologie in Bezug auf die Herstellung von Nutzpflanzen. Zwei Verfahren, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, bilden die Grundlage der modernen agrarwirtschaftlichen Biotechnologie. Das sind zum einen die Zell- oder Gewebekulturtechniken. Im Labor, in sogenannten Petrischalen, können heute einzelne Zellen oder Gewebeteile mit Hilfe von Pflanzenwuchsstoffen so weit gezüchtet werden, dass aus ihnen eine komplette kleine Pflanze mit Wurzeln und Blättern entsteht, die dann in die Erde ausgepflanzt werden kann. Solche Zellkulturen lassen sich praktisch von allen auf der Erde vorhandenen Pflanzen herstellen. Ist eine genetisch optimale oder eine gentechnologisch optimierte Pflanze gefunden worden, so kann sie kloniert werden. Das heißt, von ihr können Millionen genetisch identische Nachkommen gezüchtet werden. Eine Monokultur von Tausendlingen entsteht. Eingriffe in das Genom, das heißt in die Gene der Pflanze, werden auf verschiedenen Wegen vorgenommen. Zum Beispiel kann eine einzelne Zelle von einer Kartoffel mit der einer Tomate fusioniert werden. Oder eine andere Methode der Gentechnologie ist es, mit Hilfe von speziellen Mikroorganismen fremde Gene in eine Pflanze einzubringen. Sogar Kaninchengene konnten so in Tabakpflanzen eingeschleust werden. Ohne weiter auf die gen- und biotechnischen Details einzugehen, wird klar: Die maßgeschneiderte, am Computer entworfene Hightech-Pflanze hat in den Labors der Molekularbiologen das Neonlicht der Wissenschaftswelt erblickt. Das erste Werk der Agrarwissenschaftler war die Entwicklung von herbizidresistenten Pflanzen. Ob Weizen, Kartoffeln, Tomaten, Sojabohnen, Mais, Raps oder auch Pappeln oder Baumwolle, in all diese Pflanzen wurden Gene eingeschleust, die sie endlich unempfindlich gegen das unkrautvernichtende Herbizid machten. Dass die ersten gentechnisch veränderten Pflanzen ausgerechnet gegen Herbizide resistent sind, ist keineswegs überraschend. Das internationale Agrobusiness wird von 2 Dutzend Chemiemultis dominiert. Ziba Geigy, Monsanto, DuPont, Eli Lilly, Nestle, Bayer, Shell und. Auf dem Weltmarkt verkauften sie 1985 Pflanzenschutzmittel im Wert von 40 Milliarden Mark. Mehr als ein Drittel davon waren Herbizide. It makes good business sense. So der Chefwissenschaftler und Vizepräsident von Monsanto. Die Theorie ist, so schrieb die Chemical Week, dass die Farmer gewillt sind, mehr Unkrautvernichter zu benutzen, wenn sie sicher sind, dass ihre Feldfrüchte nicht geschädigt werden. Besonders lukrativ ist das Geschäft mit dem Doppelpack Herbizid plus herbizidresistentes Saatgut. Ziba Geigy rechnet mit einem zusätzlichen Umsatz von 120 Millionen Dollar pro Jahr, wenn Sojabohnen auf den Markt kommen, die gegen das Ziba Geigy Herbizid atrazinresistent sind. Fehlt nur noch der atrazinresistente Mensch. Nach einer Studie einer internationalen Consulting-Firma für Saatgut und biotechnologische Industrie wird der Gesamtumsatz aller durch die neuen Pflanzengenetik verbesserten Samen von 8 Millionen US-Dollar 1985 auf 6,8 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2000 ansteigen. Der Weltsaatgutmarkt ist bereits seit Jahren fest in der Hand der multinationalen Konzerne. Einige begannen bereits Ende der 70er Jahre in die Biotechnologie zu investieren. Die meisten wurden jedoch erst nach 1981 in diesem Bereich aktiv. Die multi- oder transnationalen Konzerne kontrollieren heute bereits fast die gesamte Biotechnologieforschung. Das spiegelt sich auch deutlich in den Statistiken der Patentinhaber für biotechnologieverwandte Produkte in den USA. Universitäten, Regierungsbehörden und Einzelpersonen besaßen 1985 nicht mehr als 21% der 1058 biotechnologieverwandten Patente. Der Löwenanteil, das sind also 79%, der jedes Jahr größer wird, gehört den Konzernen. Noch bedeutsamer ist die Tatsache, dass unter den 32 Firmen mit mehr als 4 oder 5 Patenten nur 4 kleine Unternehmen waren. Aber nicht nur mit Patenten sichern sich die Multis ihre Macht über die Lebensmittel der Welt. Auch sind sie erfolgreich darum bemüht, zum Beispiel Hunderte und Tausende von kleinen, mittelständigen Saatgutfirmen aufzukaufen und die Biotech-Forschung mit Millionen US-Dollar-Beiträgen voranzutreiben. Zum Beispiel DuPont. DuPont steckt jährlich 200 Millionen Dollar in die biotechnologische Forschung und Entwicklung. Insgesamt sind seit 1980 mehr als 12 Milliarden US-Dollar in die moderne Biotechnologie der Industrienation investiert worden. Geforscht wird in den Industrieländern und gehungert in der sogenannten Dritten Welt. Die ersten Auswirkungen des Biobooms auf die ärmsten Länder lassen erkennen, dass die neuen Biotechnologieverfahren keineswegs deren wirtschaftliche Situation verbessern wird. Die drei folgenden Beispiele zeigen dies deutlich. Beispiel Zucker. Die Weltmarktpreise für dieses Agrarprodukt sind in den letzten Jahren völlig zusammengebrochen, denn neue Enzymtechniken machten es möglich, den Süßstoff als Isoglucose auch aus Mais zu gewinnen. Mehr als 30 amerikanische Softdrinkhersteller, unter ihnen die Marktführer Coca-Cola, Pepsi, 7-Up und Sunkist, verwenden statt importierten Rohrzucker jetzt den einheimischen Kornsirup zum Süßen ihrer Getränke. Für ein Land wie die Philippinen, wo Importzucker in Monokulturen auf riesigen Flächen angebaut wurde, bedeutet dies: Die Zuckerexporterlöse schrumpfen von 624 Millionen Dollar 1980 auf 246 Millionen im Jahr 1984. Eine halbe Million von Landarbeitern sind arbeitslos geworden. Aufgrund der notwendigen Investitionen sind die Kleinbauern kaum in der Lage, diese Umstellung mitzuvollziehen. Die Folge davon ist, dass sie ihr Land vernachlässigen und die Verarmung um sich greift. Der Lebensstandard auf den Philippinen, auf den ein großer Teil der Bevölkerung sein Einkommen aus der Landwirtschaft bezieht, ist in den letzten 4 Jahren um ein Fünftel zurückgegangen. Zweites Beispiel, das Beispiel Kakao. Kakao ist mit einem Exportvolumen von jährlich 2,6 Milliarden Dollar das zweitwichtigste Produkt für tropische Länder. Gerade 7 Länder, nämlich Elfenbeinküste, Ghana, Brasilien, Kamerun, Nigeria, Malaysia und Ecuador, erwirtschaften 80% der Weltproduktion. Besonders einige arme afrikanische Staaten hängen weitgehend von den Exporterlösen aus der Kakaobohne ab. Und mehr als die Hälfte der Weltkakaoerzeugung wird von Kleinbauern produziert. Verschiedene Unternehmen des Nordens arbeiten nun daran, die Kakaofrucht vollständig zu ersetzen. Ajinomoto, ein japanischer Lebensmittelkonzern, versucht zum Beispiel, billige pflanzliche Öle und Fette so zu verändern, dass sie als Kakaobutter eingesetzt werden können. Amerikanische Firmen haben sich das gleiche Ziel gesetzt. Es ist abzusehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis billiges Palmöl Kakaobutter ersetzen wird und arme Länder wie die Elfenbeinküste, Ghana oder Kamerun ihre Haupteinnahmequellen verlieren. Parallel zu dieser Entwicklung erforschen die größeren Hersteller von Schokolade, wie zum Beispiel Hershey oder Nestle, die Erzeugung von fast künstlichem Kakao aus Zellkulturen. Dieses Verfahren basiert auf genetisch veränderten Pflanzenzellen, die in die Lage versetzt werden, den gleichen Kakao im Fabrikreaktor zu erzeugen wie die Kakaobäume in den Entwicklungsländern. Sobald diese Forschung Ergebnisse zeigen, dürften die Länder in der Dritten Welt als Erzeuger dieser wichtigen landwirtschaftlichen Produkte out sein. Die transnationalen Unternehmen können auf eine Quelle zurückgreifen, die immer fließen wird, unabhängig von Witterungsbedingungen, politischen Verhältnissen und Preisforderungen. Das dritte Beispiel, Vanille. Vanille verspricht wahrscheinlich als eines der ersten mittels Zellkulturtechnik gewonnenen Produkte wirtschaftlichen Erfolg. Verschiedene amerikanische Firmen untersuchen die Vanillepflanze, um den wertvollen Stoff im Fabrikreaktor herzustellen. Im Labor wird Vanille bereits auf experimenteller Ebene erzeugt. Die großtechnische Produktion ist in den letzten Jahren aufgenommen worden. Die Welterzeugung von Vanille wird auf jährlich 66 Millionen US-Dollar geschätzt. Lediglich vier Länder, Madagaskar, die Komoren, Reunion und Indonesien, liefern praktisch die gesamte Weltproduktion an Vanille. Allein Madagaskar bringt es schon auf 5% der Weltproduktion. In diesem Land erwirtschaftet der Vanilleexport allein über 20% des Einkommens aus dem Export von landwirtschaftlichen Produkten. Fast 700.000 Bauern bauen diese arbeitsintensive Frucht an. Der Weltmarkt für Aromastoffe wird zurzeit auf etwa 2 bis 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Seine Wachstumsrate liegt bei ca. 30% pro Jahr. Ihrer hohen Gewinnchancen und des rasanten Wachstums auf diesem Markt wegen nutzen viele Unternehmen die Biotechnologie auch zur Herstellung natürlicher Aromastoffe. Diese drei Beispiele sollen nun auch genügen, um zu zeigen, dass diese neuen Technologien in den Händen der Lebens- bzw. Nahrungsmittelherstellenden transnationalen Konzerne eine weitere und entscheidende Stufe der Sicherung deren Machtmonopols darstellen. Der Macht der Industriestaaten über die Abhängigkeit der Länder des Trikons. Die Kampagne Essen aus dem Genlabor natürlich nicht, zielt also weit über den eigenen Teller hinaus.
Die Art und Weise, wie Atombetriebe sich ihre Sicherheit nachweisen lassen, die kennen wir. Die Methoden verwaltungstechnischer und politischer Schlamperei oder gar Vorsätzlichkeit stehen hierhinter allerdings kaum zurück. Ein Blick nach Hessen. Dort stehen Hanau für so manchen Atomskandal. Derzeit wird um die Wiederinbetriebnahme der Brennelemente der MOX-Produktion gestritten. Stillgelegt nach gravierenden technischen Schwierigkeiten steht Bundesumweltminister Töpfer auf dem Standpunkt, dass mittlerweile alle Bedenken gegen sicherheitstechnische Unzulänglichkeiten ausgeräumt seien und eine Wiederinbetriebnahme angezeigt sei. Das hessische Umweltministerium mit Minister Fischer an der Spitze will hingegen das vom Öko-Institut gelieferte Gutachten auswerten, bevor entschieden wird. In dieser Schwachstellenanalyse sind nämlich die ein oder anderen Verbesserungsvorschläge zur Sicherheitstechnik formuliert. Darüber hinaus hat man im rot-grünen Umweltministerium Bedenken, eine Anlage wieder in Betrieb zu nehmen, solange in verschiedenen Abteilungen noch unüblich hohe Strahlenbelastungen gemessen werden können. Seit kurzem nun ist ein Ultimatum aus dem Hause Töpfer für Wiederinbetriebnahme der Siemens-Brennelementefertigung verstrichen. Man darf gespannt sein, wie sich der Bundesumweltminister gegenüber dem Ministerium Joschka Fischer verhalten wird. Auf ganz anderer Ebene ist die Firma Siemens Brennelementefertigung allerdings auch schlagzeilenträchtig beim Genehmigungsverfahren. Diese offizielle Zulassung zur Plutoniumverarbeitung war damals noch vom hessischen CDU-Umweltministerium erteilt, aber auch heftig kritisiert worden. Heute nun wäre, gerade nach dem Übergang des Ministeriums in rot-grüne Regie, ein vollständiges Vorliegen der Genehmigungsunterlagen sicherlich ganz interessant. Ob die Materialien allerdings noch vollständig überhaupt vorliegen, gilt als umstritten. Nicht wegen verwaltungstechnischer Schlamperei, sondern weil, es klingt wie ein schlechter Scherz, die Genehmigungsunterlagen bei der Firma Siemens selbst gelandet sind. Wollte also irgendjemand gegenwärtig das Genehmigungsverfahren für die Siemens-Brennelementefabrik in Augenschein nehmen, so wäre dies nicht möglich. Nun gut, brisant ist allerdings der Sachverhalt, weil nun die Ausfertigung für die Betreiberseite und die der Genehmigungsbehörde im selben Haus untergebracht sind und damit für Siemens die ideale Gelegenheit gegeben ist, die Genehmigungsdokumente nachträglich zu bearbeiten, sprich zu fälschen. Auf ausdrücklichen Wunsch des hessischen Umweltministeriums sind nach Auskunft der Firma Siemens diese Akten im Dokumentationszentrum der Hanauer Brennelementewerke gelandet. Begründung: der Umzug des Umweltministeriums und der daraus resultierende Platzmangel. Bei der Firma Siemens werden die Vorwürfe des Aktenabgleichs als haltlos zurückgewiesen. Dies, so war heute zu erfahren, entspricht nicht den Handlungsmaximen unseres Hauses. In Verwaltungskategorien denkende FDP-Parlamentarier kritisieren lediglich, dass hier wohl nicht akkurat gearbeitet worden sei. Heute Mittag nun fand eine Sondersitzung des Atomausschusses im hessischen Umweltministerium statt. Die Akten sind mittlerweile von der Staatsanwaltschaft gesichert worden. Gegen die beteiligten Verwaltungsleute laufen derzeit Ermittlungen. Die einzig sinnvollen Äußerungen waren von Seiten derer zu vernehmen, die dem ganzen Komplex ohnehin distanziert gegenüberstehen. Es wird Zeit, den Einstieg in eine postnukleare Zeit zu schaffen.
Letzten Freitag trat Professor Hillemanns, Gynäkologe der Freiburger Uniklinik, in den Ruhestand. Emeritierung, wie es die Herren Professoren nennen. Doch so sang- und klanglos sollte dies nicht geschehen. Hillemanns fand es nötig, einen mehr als fragwürdigen Vortrag zu halten. Die Befreiung der Frau von der Last ihres Körpers war das Thema, welches er vor erlesenem Publikum referierte. Eine Zuhörerin dieses Vortrags ist jetzt hier im Studio. Sie wird über diese Veranstaltung berichten. Hallo, ich würde dich jetzt bitten, irgendwas über den Rahmen dieser Veranstaltung zu erzählen.
Okay, kann ich machen. Also ich war in der Vorlesung, einmal weil mich der Titel natürlich interessiert hat und auch gleich provoziert hat. Ich habe mich da so ein bisschen reingeschlichen, weil eigentlich war es ja keine öffentliche Veranstaltung. Es waren, wie du schon gesagt hast, Herren meistens von Rang und Namen geladen, C4-Professoren. Aber es war kein Problem reinzukommen, Türen waren offen, das war also ganz einfach. Der Vortrag war eigentlich eine Vorlesung, so. Also ich bin auch Medizinstudentin, ich kenne Hillemanns auch schon und es war so eine Vorlesung, wie man das eigentlich aus dem Hörsaal auch schon kennt, so mit Bildchen, Dias, kleinen Videoclips und sowas. Das hat ja Hillemanns sehr gerne, so ein ganz breit gefächertes Vorlesungsstil.
Ja, was für Bilder und Dias wurden da gezeigt?
Es waren schon also medizinische Bilder, komme ich vielleicht auch gerade noch drauf. Also vielleicht als Vorbemerkung, jemand, der nicht ganz standfest ist, der hat vielleicht auch schon zu schlucken gehabt, wurde zum Beispiel auch ein Kaiserschnitt gezeigt, das ist auch eine blutige Angelegenheit. Also ganz normales Vorlesungsmaterial wurde gezeigt. Ja, war festlich eingerahmt, es war ein Streichquartett, war da und hat das Ganze eingerahmt. Es sollte nämlich auch das Bundesverdienstkreuz noch verliehen werden. Und so vom Inhalt her von der Vorlesung hat mich eigentlich zweierlei ziemlich schockiert. Also einmal, wie gesagt, der Titel, die Befreiung der Frau von der Last ihres Körpers. Mit Last meint Hillemanns die physische Anfälligkeit der Frau, wie er sagt. Also das sind zum Beispiel Schwangerschaft, das sind Infektionen im Wochenbett, das sind Tumoren, die Frauen eben bekommen können. Das ist eben diese physische Anfälligkeit, die die Zweitklassigkeit der Frau ausmachen, wie er es eben genannt hat. Er sprach immer von den geschwächten, ausgebluteten Frauen, so 1920 rum zum Beispiel, also bis 1950, wo eben so die ersten therapeutischen Maßnahmen auch ergriffen wurden, um halt zum Beispiel die Blutungsstärke zu reduzieren. Und es war also irgendwie witzig, also er hat das Gefühl, es ist ein totales Wunder, dass es überhaupt noch Frauen gibt auf dieser Welt, weil er also ständig von diesen ausgebluteten Frauen geredet hat. Und ja, den Gipfel von diesem von der Vorlesung fand ich halt, dass er sich als Retter der Frauen quasi dargestellt hat. Also durch das wunderbare Werk von der Frauenheilkunde wurde nämlich erst der Feminismus möglich, wie er gesagt hat. Also ich habe da mitgeschrieben, ein Zitat war zum Beispiel: Erst jetzt wurde es möglich, dass die Weiblichkeit als grundsätzlich positive, lebensspendende Kraft begriffen werden konnte. Also er wollte damit ausdrücken, dass die Gynäkologen eben die Benachteiligungen, die entstehen, indem man eben Frau ist und gewisse Krankheiten halt haben kann, dass durch diese Eliminierung dieser physischen Anfälligkeit erst die Frau zu ihrem Selbstwertgefühl kommen kann und der Feminismus erst möglich werden kann. Das fand ich also wirklich schon die Höhe, hat natürlich überhaupt nichts davon gesagt, dass Frauen jahrhundertelang verfolgt worden sind, dass sie in Hexenverfolgung verbrannt worden sind, sondern es war also anscheinend immer nur ihre physische Anfälligkeit, die dafür für ihre Zweitklassigkeit gesorgt hat.
Ja, und wie hat denn dann das Publikum auf solche Inhalte reagiert?
Ja, eigentlich erstmal gar nicht. Also es war eigentlich keine Reaktion zu spüren von den Herren. Also es wurde erstmal interessiert aufgenommen, was er so erzählt hat. Und dann so der zweite Punkt, was mich irgendwie dann ziemlich schockiert hat, war so das medizinische Szenario, was er so dargeboten hat, die ganzen technischen Möglichkeiten der modernen Medizin und besonders halt der Gynäkologie, wo ich mich eigentlich schon ein bisschen auskenne, aber so in der Dichte der Darstellung, wie das halt darüber kam, war es irgendwie doch sehr, sehr bedrängend für mich auch. Also zum Beispiel hat er Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin aufgezeigt, von IVF über Leihmutterschaft, hat da auch so ein Bildchen gezeigt von so einer glücklichen Familie, wo eben also die Frau konnte keine Kinder mehr kriegen, dann hat halt die Mutter von der Frau das Kind, den Embryo angepflanzt bekommen, das Kind ausgetragen und jetzt waren sie alle so in einem Kreis und wunderbar glücklich und wird natürlich überhaupt nicht danach gefragt, was es denn eigentlich für die Familie bedeutet, wenn hier einfach die Rollen umgekehrt werden, wenn die traditionelle Familienstruktur aufgehoben wird. Also ich weiß, ich könnte es nicht beantworten, was es bedeutet, aber Hillemanns hat auch überhaupt nicht danach gefragt. Oder es wurden Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik und Therapie gezeigt. Ja, da gibt es Ultraschall, Amniozentese, Chorionzottenbiopsie, wo man heutzutage halt mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit feststellen kann, ob ein Kind behindert ist oder nicht. Und ja, und der Ausblick in die Zukunft, den er eben gezeigt hat, ist, dass Gensonden erstellt werden können, wo noch früher und noch genauer, noch wahrscheinlicher eine Behinderung festgestellt werden kann. Es geht dann so weit, dass man zum Beispiel Rot-Grün-Blindheit, also eine wirklich kleine Behinderung eigentlich auch schon feststellen kann und sich dann überlegen kann, soll ich das Kind abtreiben oder nicht. Und da kam so ein bisschen so auch der eigentliche Tenor von dem Vortrag zum Vorschein, dass nämlich diese, wenn man das schon mal Last nennen wollte, ersetzt wird, die körperliche Last wird ersetzt durch eine Last durch das Wissen, was dadurch einfach entsteht. Die Frau wird, also Frauen heute werden in der Medizin, in der Gynäkologie mit einer unwahrscheinlichen Breite an Wissen konfrontiert, wo sie halt dann selber entscheiden müssen, auch was sie dann tun. Also da wird die Frau eben völlig alleingelassen, finde ich. Sehr behindertenfeindlich war eine Äußerung von ihm, als er so ein Dia von einer mongoloiden Frau gezeigt hat und dann einfach nur lapidar meinte, sowas gibt's heute nicht mehr. Das fand ich also wirklich ganz erschreckend und sehr behindertenfeindlich. Schließlich noch zum Thema Geburt und Frühgeburt. Heutzutage kann man ja schon ziemlich kleine Babys durchkriegen, schon in der 24. Schwangerschaftswoche kann man, wenn die Geburt eben vonstatten geht, das Kleine dann retten. Er hat dann so in den Saal gerufen, was ist denn unser Rekord? Und irgendein Assistent hat ihm dann zugerufen, ja, 420 Gramm. Das heißt also, die haben in der Uniklinik ein Kind mit 420 Gramm eben durchgebracht. Das ist also ein Neuntel von dem, was ein Kind normalerweise wiegt. Es wiegt ja 3,5 bis 4 Kilo normalerweise. Und ja, es ist halt irgendwie dann schon erschreckend. Er hat sogar noch erwähnt, dass diese Kinder, die eben so als Frühgeburten auf die Welt kommen und dann sofort beatmet werden, wo ein ganz großer medizinischer Apparat drangehängt wird, dass die Kinder zumindest 20% schon mal spastische Schäden davontragen, hat er wie gesagt erwähnt, aber es folgt natürlich keine Stellungnahme. Also Es war sowieso das, was ich jetzt da kritisieren wollte. Er hat einfach dargestellt, was es gibt. Er steht auch dahinter, hinter dem, was es gibt und enthält sich dann jeglicher Stellungnahme, was es eigentlich bedeutet. Er hat dann auch wörtlich gesagt, wir kümmern uns um das Organische und die Herren Philosophen dürfen dann die Gedanken daran anspinnen. Und das finde ich einfach total verantwortungslos. So mal zum Inhalt vom Vortrag.
Es gab jetzt aber auch natürlich Frauen und Lesben, die sich gegen diesen Vortrag und gegen Hillemanns wehrten. Was kannst du dazu erzählen?
Ja, als ich so reinkam, wurde mir auch ein Flugblatt in die Hand gedrückt von Frauen. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut. Ich sehe gerade, du hast es auch da. Vielleicht kannst du nachher auch ein bisschen noch vorlesen. Ja, außer diesem Flugblatt von Frauen, unterschrieben mit Nina Uterina, ich weiß nicht genau, wer das ist, war auch noch der BGA da, der Bund gegen Anpassung. Die haben auch noch einen Flugi verteilt, wo sie sich hauptsächlich auf die Prozesse, die dem Hillemanns schon auferlegt wurden, bezogen haben. Ja, und weiterhin wurden dann so kurz nachdem der Vortrag angefangen hat, überriechbar Stinkbomben geschmissen. Das war aber leider nur eine ganz kleine Unterbrechung vom Vortrag, weil es sofort erkannt wurde, sofort gesehen wurde, die Stinkbomben wurden einfach rausgetragen und die Fenster ein bisschen aufgemacht. Das war also leider keine größere Störung. Aber immerhin, Hillemanns hat es zur Kenntnis genommen, hat es aber leider auch gleich wieder verwurstet, weil er meinte, ja, meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie mal, was wir in 40 Jahren Uniklinik schon so alles durchgemacht haben, was es hier für Protestbekundigungen schon gab in diesem Hörsaal. Es ist ja wunderbar, dass Sie das gerade mal vor Augen geführt bekommen. Hat es also gleich irgendwie für seine eigene Darstellung wieder vereinnahmt. Ja, und so von den Leuten her, die haben sich das Flugblatt, denke ich, schon auch angesehen, oder die beiden Flugblätter. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die irgendwie verärgert sind oder sowas, sondern die haben das schon zur Kenntnis genommen, haben es halt eingesteckt und ich habe so gehört, ja, lese ich dann zu Hause, haben so einige gesagt.
Ja, leider gelang es anscheinend nicht, diese Veranstaltung zu sprengen. Also meiner Ansicht nach, das ist das Einzige, was Frau mit Gynäkologen anfangen sollte, die Frauen von der Last ihres Körpers zu befreien gedenken. Eben jetzt soll hier wenigstens auf das Flugblatt das soll verlesen werden, dass Frauen und Lesben unter der Zuhörerinnenschaft und unter den Patientinnen der Uniklinik verteilt haben. Die Befreiung der Frau von der Last ihres Körpers lautet der Vortrag Professor Hillemanns anlässlich seiner Emeritierung. Herr Hillemanns ist uns Freiburger Frauen kein Unbekannter. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Prozess 1989, als er einer Patientin ohne deren Einwilligung zu viel Brustgewebe entfernte oder an den Prozess 1980, als er die Scheide einer Frau mehr als notwendig zunähte und dazu später bemerkte, da die betreffende Witwe sei, brauche sie ja keine so große Öffnung mehr. Wir hören von Medizinstudentinnen, Patientinnen, Ärztinnen, wie patriarchalisch und sexistisch sich Hillemanns benehmen kann, sei es mit den demütigenden Äußerungen über Patientinnen, mit Zudringlichkeiten oder mit verächtlichen Bemerkungen über Frauen. Herr Hillemanns versteht sich als, in Anführungsstrichen, Berufener. Seine pathetische Erklärung finden Sie auf der Rückseite, die werden wir jetzt aber nicht mehr vorlesen. Er versteht sich als Berufener, berufen, uns Frauen von der Last unseres Körpers zu befreien. Für uns ist Hillemanns der Prototyp jener Gynäkologen, die uns unterwerfen, die uns von unserem Körper entmündigen wollen. Die Frauenheilkunde ist seit den Hexenverfolgungen fest in Männerhand. Wie Herr Hillemanns neulich stolz kundtat, von der Wiege bis zur Bahre begleiten die Gynäkologen die Frau. Bei ihrer Geburt, während ihrer Pubertät, bei Schwangerschaft, allen Krankheiten, während der Wechseljahre und oft auch bis zum Tod wird die Frau von einem Gynäkologen betreut. Ratgeber in allen Fragen, väterlicher Vormund der Frau, die immer dann entmündigt wird, wenn sie sich dem herrschenden Mutterideal und Frauenbild widersetzt. Mann will den Frauenkörper kontrollieren und beherrschen, ihn in den Griff kriegen. Gynäkologie ist unverzichtbarer Teil der modernen Medizin, die sich durch genau jene Wesenszüge auszeichnet. Sezieren, unterwerfen, beherrschen, auswechseln, nachahmen. Die Befruchtung der Eizelle wird von Männern in einer Petrischale durchgeführt. Diese wird dann verpflanzt, eingefroren, aufgetaut, manipuliert. Die weibliche Menstruation wird durch Hormongaben herbeigeführt und geregelt. Es wird daran geforscht, Gebärmütter in einem Brutkasten völlig isoliert am Leben zu erhalten und in ihnen Föten heranzuziehen. Die männliche Gynäkologie hat sich die Funktionen des weiblichen Körpers angeeignet. Wir Frauen sind in ihrer Hand. Sie haben die Kontrolle über unseren Körper. Sie behandeln uns als schwache Wesen. die von der Wiege bis zur Bahre durchs Leben begleitet werden müssen von kompetenten Frauenarzt. Unser Körper ist eine Last, ein ständiger Gefahrenherd. Wir müssen ständig behandelt werden. Weil wir Frauen sind, sind wir krank. Herr Hillemanns, nein, wir lehnen Gynäkologen wie Sie ab. Wir begeben uns nicht in Männerhand. Wir lassen unsere Körper nicht von Männern kontrollieren, verschnipseln, vergiften, behandeln. Unser Körper ist uns keine Last, sondern eine große Freude. Wir lieben unseren Körper und wir werden ihn nicht hergeben. Wir fordern die Befreiung der Frau von der Last solcher Gynäkologen.
Zum 1. Oktober sind die Mieten in der Ex-DDR auf einen Schlag um ein Vielfaches in die Höhe gegangen. Auf einen Schlag mussten auch 1,5 Millionen Haushalte Anträge auf Wohngeld stellen. Im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg und Mitte, wo einige Dutzende besetzte Häuser inzwischen fast alle legalisiert sind, wo gleichzeitig Europas größtes Sanierungsgebiet geplant wird, müssten diese Umstände doch eine explosive Mischung ergeben. So dachte ich jedenfalls. Dazu befragt habe ich Uwe Rader, Autor des Buches Mietenreport, Alltagsskandal und Widerstände und aktiv in der Stadtteil-INI Mitte Prenzlauer Berg. Zuerst habe ich gefragt, da die Mieterhöhungen lange angekündigt waren, in welcher Größenordnung haben die sich jetzt tatsächlich bewegt?
Die bewegen sich also im Altbau bei ungefähr 450%, das heißt also von der Mark, die sie bisher waren, auf ungefähr 4,50 Mark und im Neubau auf 7,50 Mark. Das sind also auch die größten Mieterhöhungen, die es in Deutschland je gegeben hat. Und das Wohngeld wird das also nur in ganz, ganz wenigen Fällen auch sozial abfedern können. Also erwartet wurde in Berlin zum Beispiel, dass zwei Drittel aller Ostberliner Haushalte ungefähr 500.000 zu Wohngeldempfängern werden. Die Anträge, die bisher gestellt wurden, sind erheblich weniger. Das liegt zum Teil auch daran, dass sich viele nicht trauen. Und viele
trotz Zahlung von Wohngeld sieht es wohl so aus, dass viele Haushalte mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Die Mieterhöhungen sind aber jetzt nicht das einzige Problem. Gerade in den zentralen Berliner Bezirken gibt es noch weitere. Die Wessis kommen. Rüde-Wessi-Methoden verraten jetzt schon einige mysteriöse Brände in Läden, in den besetzten Häusern in Dunkerstraße. Es geht um Vertreibung.
Ja, die Wessis kommen, also die Wessis, die jetzt da sind, das sind vor allem Leute, die in West-Berlin keine Wohnung gefunden haben und jetzt also zum Teil in ganz dubiosen Untermietsverhältnissen wohnen. Also da betätigen sich eher die Ossis als Spekulanten, indem sie von der Wohnung, wo sie selber halt, also früher vielleicht 50 und jetzt 250 Mark, für zahlen müssen, dass sie da das Doppelte und Dreifache verlangen. Das ist so die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich, dass zwar noch keine Regierungsbeamte nach Berlin gezogen sind, aber halt immer mehr Firmenleitungen ihren Dienst hierher verlegen. Und also man merkt das schon, dass sich das verändert, dass also hier auch ganz neue Mieterschichten, also besser verdienende hierher ziehen.
Besonders heftig scheinen die Mieterhöhungen jedenfalls schon bei gewerbetreibenden kleinen Läden und so weiter einzuschlagen. Zum Widerstand, bisheriger Widerstand, richtete sich jetzt vor allen Dingen gegen die Betriebskostenvorauszahlung, die fast überall viel zu hoch veranschlagte Mietnebenkosten forderte. Immerhin haben fast ein Drittel der Mieterinnen und Mieter im Berliner Bezirk Mitte dagegen schriftlich protestiert. Ein weitergehender Widerstand, wie zum Beispiel das friedlichste, radikalste antikapitalistische Mittel, der Mietboykott, wurde jahrelang in West-Berlin gefordert. Stieß das jetzt auch in Ost-Berlin auf Resonanz?
Also erstmal bin ich skeptisch, was diese Versuche in West-Berlin angeht. Also man hat das zwar immer wieder auf Häuserwänden gesprüht gesehen, es gab auch Mietboykott-Initiativen, aber zu einer praktischen Umsetzung ist es nie gekommen. In Ost-Berlin, also auch in neuen Ländern, sieht das ein Stück weit anders aus. Also es gab jetzt in der letzten Woche Pressemeldungen, nach denen sehr viele, auch in anderen Städten, die Betriebskosten verweigern. Also welches Ausmaß das allerdings hat, entzieht sich bisher jetzt meiner Kenntnis. Da gab es also auch keine Quellen, sondern das waren so Einschätzungen des Bundesbauministeriums. Das hat auch vor allem von der Streitlust der Leute ab. Also es ist eher davon auszugehen, dass diejenigen, die jetzt die Miete nicht zahlen, diejenigen sind, die es auch vorher nicht getan haben. Das ist ein relativ großer Prozent, das sind ungefähr 10%. Das sind aber mal ganz vorsichtig formuliert, nicht Leute, denen das Politische dabei im Vordergrund steht.
Auf meine hoffnungsvolle Vermutung von besetzten Häusern könne in Berlin-Mitte viel ausgehen, erhielt ich ebenfalls eine abschlägige Antwort. Zur Stimmung in Bevölkerung hat Uwe Rader in einem Zeitschriftenaufsatz geschrieben, die einst weit verbreitete Haltung, das könne mit uns doch nicht machen, weicht aber allmählich der Einsicht, sich für die eigenen Interessen selbst einsetzen zu müssen. Ich habe ihn nochmal gefragt, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, ob sie etwa deprimiert ist.
Es ist unterschiedlich. Also bei vielen alten Leuten hast du wirklich eine Resignation, dass sie sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Und die waren es einfach auch nicht gewöhnt, auch von der DDR-Realität, ja, wo halt so quasi alles für einen gemacht wurde. Das fängt ja bei den Versicherungen an. Es gab eine staatliche Versicherung. Jetzt müssen sich alle ihre Versicherungen selber besorgen. Ne? Und genauso ist es mit der Miete auch. Also da hast du schon eher Resignation, während bei den jüngeren Leuten. Es gibt also Unmengen von Protestschreiben gegen die Mieterhöhung, die sich vor allem eben auf die Betriebskosten beziehen. Und es gibt jetzt halt auch eine Haltung, also auch von ganz vielen, zu sagen, wenn wir schon die hohe Miete zahlen, dann wollen wir aber auch eine ordentliche Wohnung dafür. Das heißt also, es werden Mängelanzeigen gemacht, es wird mit Mietenminderungen gedroht und es bleibt abzuwarten, also ob sich daraus nur ein bisschen mehr entwickelt, also halt auch ein bisschen über die eigenen vier Wände hinaus.
Zum Schluss habe ich nochmal gefragt, ob Uwe Menschen empfehlen könnte, heute noch nach Berlin zu ziehen, denn die Stadthalle in die Mitte Prenzlauer Berg schrieb noch in einem Flugblatt, dass das Wohnen in Kiezen Spaß mache.
Mir macht Spaß. Also ich glaube, ich könnte auch nicht mehr in West-Berlin wohnen. Es ist also alles ein bisschen ruhiger und es ist, so banal das jetzt klingt, auch ein bisschen menschlicher. Nur die Gefahr ist natürlich, dass das, was ich da so halt über 40 Jahre aus der Not heraus an Solidarität entwickelt hat, nur also ziemlich schnell in den Bach runtergeht, wo einem dann halt doch wieder der eigene Geldbeutel oder die eigene Karriere wichtiger ist.
Der nächste Anschlag auf eine Unterkunft von Flüchtlingen, diesmal in Gundelfingen bei Freiburg. Am Dienstagabend, den 12. November, wird von verschiedenen jungen Männern das Flüchtlingsheim in Gundelfingen angegriffen. Drei Molotow-Cocktails fliegen in die Räumlichkeiten. Ein Fenster sei offen gewesen, meint die Polizei in ihrer Mitteilung. Bett und Bettzeug brennen an, eine Zimmerwand wird geschwärzt durch den Ruß. Das Feuer wird von den dort wohnenden Flüchtlingen recht schnell gelöscht. Noch einmal also glimpflich davongekommen? Laut Angaben der Pressestelle der Polizei in Freiburg wurden in der Zwischenzeit vier jüngere Männer festgenommen. Sie seien im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Da sie erst heute festgenommen worden sind, werden sie bis Freitagabend 24 Uhr dem Haftrichter vorgeführt. Sie kommen aus Freiburg.
Also letzte Woche ist ja in England die erste Kernfusion geglückt und die wissenschaftliche Welt hat jubiliert. So kam es jedenfalls in manchen Zeitungen rüber. Was erwarten sich denn die Wissenschaftler, sage ich mal, davon, von dieser Kernfusion?
Tja, bei der Kernfusion wird ähnlich wie auch bei der Kernspaltung in Reaktoren wird Energie erzeugt. Das ist bei einer einzelnen Fusion, in dem Fall von Deuterium und Wasserstoff Tritium, also zwei Wasserstoffisotopen, ist es auch eine relativ große Menge. Man hat diesen Prozess jetzt zum ersten Mal für ungefähr eine Sekunde in Gang gehalten. Das ist ein Prozess, wo Temperaturen von vielen Millionen, auch über, ich glaube, etwa 200 Millionen Grad Celsius waren es in dem Fall, auftreten, ist also nicht ganz unproblematisch. Und da hat man also jetzt diese eine Sekunde erreicht. Das Problem ist natürlich, dass wenn man kommerzielle Anlagen betreiben will, man diesen Prozess nicht eine Sekunde laufen lassen darf, sondern dann muss man den über Wochen, Monate aufrechterhalten. Das bringt aber ganz andere und neue technische Probleme mit sich. Man muss sich jetzt vorstellen, man hat 30 Jahre gebraucht, um auf diese eine Sekunde zu kommen. Es ist die Frage, wie lange braucht man, um auf Monate zu kommen. Die Schätzungen von der Seite der Wissenschaftler, wie lange man für kommerzielle Anlagen noch brauchen würde, sind etwa 50 Jahre gewesen. Das heißt aber, dass tatsächlich heute niemand weiß, wie so eine kommerzielle Anlage tatsächlich funktionieren soll, wie die konkret aussehen soll. Und wenn man sagt 50 Jahre, dann ist es soweit, dann heißt es, das ist die nächste Generation, die das machen muss. Aber die heutigen Wissenschaftler wissen das noch nicht. Ja, die Risiken, die diese Energieform noch in sich birgt, sind im Prinzip wohl, also soweit man das heute schon abschätzen kann, geringer als bei der Kernspaltung, aber auch nicht null, also keine hundertprozentig umweltfreundliche Energiequelle, weil man nämlich auch wieder mit radioaktiven Stoffen umgeht. Tritium, was am Verschmelzungsprozess beteiligt ist, ist ein radioaktiver Stoff. Dann erzeugt man in der Anlage radioaktive Stoffe durch Neutronenstrahlung, so wie in Kernspaltungsreaktoren auch, dass man nachher radioaktive Komponenten, eine radioaktive Ruine stehen hat, wenn die Anlage stillgelegt werden soll. Man hat das Problem der Proliferation, Weiterverbreitung von Kernwaffen, insofern als ja durch das Tritium auch eine Substanz gehandhabt wird, die für Kernwaffen relevant ist. Es wird auch diskutiert, im Moment ein weltweites Überwachungssystem für diese Substanz zu installieren. Dann hat man das Problem, wie kommt man an das Tritium, was man für den Verschmelzungsprozess braucht. Die heute übliche Methode ist, dass man das in Spaltungsreaktoren erbrütet, sozusagen durch Bestrahlung von Lithium. Das heißt, man bräuchte andere Reaktoren, normale Kernreaktoren, um überhaupt den Grundstoff für die Fusion zu kriegen. Jetzt wird zwar gesagt, dass man möglicherweise auch das Tritium direkt im Fusionsreaktor wieder in der Wand erzeugen kann, aber das ist nochmal ein zusätzliches technisches Problem. Also man kann davon ausgehen, dass die ersten Generationen von solchen Fusionsreaktoren, also die ja auch noch Zukunftsmusik sind, aber dass die einhergehen werden wohl mit weiterer Nutzung der Kernenergie, wie wir sie heute kennen, also auch mit deren Risiken noch verbunden sind.
Ich würde gerne nochmal auf die Motivation zurückkommen, warum so eine Forschung betrieben wird, wenn doch offensichtlich die Risiken der Kernenergie zumindest mittelfristig überhaupt nicht überwunden werden können. Warum nehmen Sie dann nicht Ihre Kernenergie weiter?
Ja, die Alternative hat man eigentlich im Wesentlichen dadurch, dass man nicht auf die Ressourcen von Uran angewiesen ist, denn die sind auch sehr begrenzt. Wenn man das Tritium jetzt nicht in uranbetriebenen Reaktoren erzeugen würde, dann wäre das eine Energiequelle, also was mit noch mehr Aufwand wohl auch machbar ist, dann wäre das eine Energiequelle, die praktisch unbegrenzt ist.
Also könnte man sagen, dass es eigentlich nicht darum geht, die Umweltrisiken der Kernenergie irgendwie runterzufahren, sondern dass es darum geht, sich von den Ressourcen unabhängig zu machen, von den Uranressourcen.
Ja, das war die ursprüngliche Intention, als man vor Jahrzehnten angefangen hat, in der Richtung zu forschen.
Vielleicht schmackhaft und akzeptabel sollte uns die Kernfusion ja gerade mit dem Argument gemacht werden, dass damit die Kernenergie, wie sie verharmlosend so gern genannt wird, abgelöst wird und die zwar beherrschbaren, aber doch unangenehmen Risiken und Nebenerscheinungen dieser Energiegewinnungsart, der Kernenergie nämlich im Verlaufe des technischen Fortschritts überwunden werden und die sorgenfreie Zeit der unendlichen und sorgenfreien Energiegewinnung beginnt, ermöglicht durch den wunderbaren Fortschritt in Wissenschaft und Technik. Weniger bekannt ist, dass die eigentliche Motivation, wie vorhin im Interview rausgekommen, zumindest die Motivation der Geldgeber darin liegt, dass die unerwünschte Abhängigkeit von Ressourcen abgeschüttelt werden soll. Von Ressourcen, deren ungehinderte Ausbeutung zu Billigspreisen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt vielleicht ja auch doch nicht auf ewig gesichert ist. Dafür sind dann natürlich auch wieder Risiken akzeptabel. Sollten also wieder einmal Vorbereitungen getroffen werden, die Festung der Industriestaaten aufzubauen, damit die Zugbrücke endlich hochgezogen werden kann.
Talk a lot about wanting to be free, sitting in the last lap of luxury, while some are dying for a handful of rice. Who controls the market? Who fixes the price? The price of grain and the price of blood.
So, wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Stunde, zum Blick in die Woche, den ihr jetzt in Zukunft immer von 13 bis 14 Uhr hören könnt, samstags. Ich wollte jetzt noch zum Schluss auf zwei Veranstaltungen aufmerksam machen. Das eine ist im Rahmen der antirassistischen Tage im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch. Ein großes Fest im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch ab 20 Uhr mit Essen und Musik. Und dann ist am Sonntag dem 17.11. um 19.30 Uhr in der Habsburger Fabrik im Hinterhaus im Café eine Veranstaltung zum Thema Guatemala, zur Friedensarbeit in einem Land, wo der unerklärte Krieg gegen die indigene Bevölkerung und Opposition immer brutaler wird. Heike Kamera zeigt Dias und berichtet über ihre Arbeit bei den internationalen Friedensbrigaden. Also das ist morgen Abend um 19.30 Uhr in der Habsburger Fabrik im Hinterhaus im Café. Und ich verabschiede mich hiermit, die Martina, und gebe weiter an die nächste Redaktion. Tschüss.